Deutschlandfunk Kultur. Plus eins. Mit Utz Dräger.
Moin. Tag. Willkommen. Hier ist Plus eins. Schön, dass Sie da sind. Wir nehmen uns hier wieder ein bisschen Zeit für das Leben und all die vielen Geschichten, die es schreibt. Und das sind ja teilweise ziemlich extreme. In unserer Geschichte der Woche geht es beispielsweise um Leonora, eine Teenagerin aus einem kleinen Dorf in Sachsen-Anhalt, 200 Einwohner, die von einem Tag auf den anderen Deutschland verlässt, um sich in Syrien der Terrormiliz IS anzuschließen. Und es geht darum, wie ihr Vater Mike Messing damit zurechtkommt.
Als wir gemerkt haben, dass er weg war, ohne zu wissen wo, das musst du dir so vorstellen, das ist so ein richtiges Scheißgefühl. Das ist so, als wenn dir einer so einen Ring in die Brust macht, der so richtig die Luft rausdrückt. Das kann man ganz schlecht beschreiben. Das ist so, du fühlst dich so elend und du hast so, da ist irgendwas. Irgendwas ist ja richtig vollkommen in die Hose gegangen. Hier ist irgendeine riesengroße Scheiße gerade im Gang. Ja?
Tja, wie das weitergehen wird, Sie werden es später hier erfahren. Es könnte sein, dass Sie mindestens die Stimme meines heutigen Lieblingsgastes kennen, vielmehr Lieblingsgästin. Mein Plus 1 heute ist Magdalena Bienert. Hallo Magda.
Hallo Utz, ich freue mich total, dass ich hier sein darf.
Das ist schön, ich freue mich nämlich auch. Du bist Radiojournalistin, Podcasterin, du bist Autorin. Seit über 20 Jahren machst du vor allem viel Radio hier aus der Region Berlin-Brandenburg, aber auch darüber hinaus. Daher, ich glaube, nicht wenige Menschen kennen auch deine Stimme. Wir kennen uns seit ziemlich genau 20 Jahren vom Jugendradio Fritz, vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Da waren wir Kollege und Kollegin.
Long time ago.
Ziemlich long. Und sind es eigentlich glücklicherweise auch immer noch. Und auch Freundinnen und Freundinnen sind wir geblieben. Und wenn wir an den Anfang zurückgucken, dann gab es vor allem ein Arbeitsgerät, was wir zusammengeteilt haben. Und das war der Fritz-Satelliten-Mini.
Oh Mann, ja.
Das war ein Übertragungswagen. Ja. Mit Satellitenschüssel obendrauf.
Genau, obendrauf, aber wirklich, also das war Anfang der 2000er, man ist mit diesem Ding durch die Lande gezuckelt und musste das händisch, diese Satellitenschüssel waren in vier Teile gestückelt, die im Kofferraum lagen, man musste die zusammenstecken wie so ein Puzzle.
Ja, Moment, man musste erstmal irgendwo hinfahren.
Ja, erstmal
zum
irgendwo
Reportieren.
Ohne Navi, ohne App auf dem Handy. Ich weiß, ich habe mir 20 Seiten über falk.de ausgedruckt, die flogen im Auto rum. Welche Abfahrt? Lebensgefährlich. Ah, Mist, Brück hätte ich abfahren müssen. Verdammt.
So, dann war man da. Dann hat man diesen Mini Cooper, das war halt das Auto, mit so Labelung vom Radiosender geparkt und dann diese vier Teile.
Genau, zusammengesteckt. Dann guckte man, von wo kommt der Wind, wo könnte der Fernsehturm ungefähr sein und also auch bei Minusgraden, egal ob 40 Grad oder irgendwie minus 10 und versuchte dann zu gucken, okay, freie Fläche, der brauchte freie Fläche, also Innerstadt war immer schon mal schwierig, auch oft. Und dann hatte man irgendeine Ausrichtung und dann musste man schnell weggehen, einen Knopf drücken und hoffen, dass der Balken grün wurde, denn dann hatte man eine Verbindung.
Und dann kamen die Leute und die haben gesagt, was machen Sie denn da?
Und ich immer nur so, weg da vorne, die Strahlung. Es wurde uns eingebläut, man darf nicht vor der Satellitenschüssel stehen, weil man davon blöd wird. Und die Minute Sendezeit kostete auch 80 Mark mindestens oder waren es schon Euro, ich weiß gar nicht. Doch, es waren schon Euro irgendwann.
Ich glaube, ab 2002 waren es dann auch Euro, aber erst waren es Mark.
Es war arschteuer, man musste wirklich, es war ein Reporter arbeiten, wie ich sehr dankbar bin, dass es heute nicht mehr so ist.
Aber was bei dir gleich geblieben ist, ist, dass du ständig mit neuen Menschen in Kontakt kommst. Mhm. Also du hast ja dann, das war auch damals so, dann hatte man mal aufgeregte Schüler oder irgendeine Demo oder irgendeinen Provinzbürgermeister mit großen Plänen.
Genau.
Und diese ständig neue Leute und immer wieder dich so mit denen einlassen, ist was, was dich eigentlich so reizt an dem Job? Oder sind es die Themen oder was bewegt dich da?
Total. Also ich liebe daran, dass ich wirklich selten weiß, was mich erwartet. Also ich mache auch so klassische Reporterschichten, wo du morgens nicht weißt, was dich an dem Tag erwarten wird. Und man wird immer in so Themen gestürzt, die wirklich zwischen irgendeinem krassen Gerichtsprozess bis popkulturell und dann wieder wird irgendwo eine Milchkanne eröffnet sein kann. So, das Spektrum ist einfach sehr, sehr groß und das liebe ich daran. Und dass du eben auch immer diese Herausforderung hast, sich da schnell einzuarbeiten. Manchmal auch länger Zeit, was natürlich auch toll ist. Aber und dann eben auch diese Menschen zu knacken. So.
Du sagst zu knacken. ich habe eine Reihe von dir gehört, da hast du dich mit Menschen in der Nacht beschäftigt.
Ja, das war eine schöne Reihe.
Aber was heißt da zu knacken in dem Zusammenhang? Das heißt, dass du sozusagen die richtige Ebene mit ihnen herstellst.
Genau. Und
das klingt jetzt fast ein bisschen wie eine Nussknacken.
Ja, naja, das war eine Reihe, wo mal was einfacher, da wusste ich hatte nur einen Protagonisten, das war der nachts den Club putzt, den da weiß man, was auf einen zukommt, so ungefähr. Das ist sein Job und das war eine sehr skurrile Type. Aber ich hatte eine andere Geschichte, wo ich wusste, ich fahre jetzt nachts an eine Tankstelle an der Bundesstraße. Da treffen sich Autotuner und da trifft sich die Tuning-Szene. Und da kommst du dann ins Gespräch und versuchst da irgendwas rauszuholen. So, und da meldest du, kannst du dich nicht vorher anmelden, weil die treffen sich da mal, manchmal auch nicht, je nach Wetter. Und das sind dann natürlich so unberechenbare Geschichten, wo man vielleicht auch mit einem komischen Gefühl hinfährt.
Weil es Menschen sind, die du nie gesehen hast, die dich nie gesehen haben.
Ich bin dann auch noch eine Frau, was natürlich auch dann in der Autoszene nochmal, dachte ich zumindest, vorurteilsmäßig vielleicht komisch ist. Und am Ende war es total nett. Der eine Typ, der war dankbar. Endlich fragt mal eine, ja, ich poliere meinen Leder mit Babylotion. Hier, guck's dir an und da und das. Und kurz vor Schluss, als ich dann noch da zum Fastfood rein bin und eigentlich schon dachte ich so, nee, das war doch jetzt eigentlich total angenehm, höre ich am Nebentisch so ein Gespräch mit, wo sich zwei auch über Autos unterhalten und dann habe ich die noch angequatscht. Und da kam dann noch mal raus, also nee, wir treffen uns ja eigentlich immer eine Ecke weiter. Hier, wo du sitzt, da treffen sich ja die, die haben ja nicht so viel PS unter der Haube. Und da traf ich dann noch mal welche, die sich mit anderen, mit mehr PS unter der Haube, ganz woanders treffen. Und der mir dann von illegalen Rennen erzählt hat und so Geschichten, was dann noch mal so eine Wow, so ein Wow-Effekt hinten raus, womit ich gar nicht mehr gerechnet habe. Und das war dann, also sowas liebe ich, wenn du dann nach Hause gehst, denkst, so krass, das war jetzt noch mal ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Aber es war irgendwie schön.
Und das geht dann am nächsten Tag einfach wieder von vorne los. Und ist genau. Das nicht aber auch ein bisschen ermüdend dann manchmal? Oder?
Nee. Also mich ermüdet es fast eher, sehr, sehr lange an einem Thema und immer wieder mich mit einem Thema zu beschäftigen. Da muss ich mich mehr disziplinieren, da dran zu bleiben, als an so kürzeren Sachen.
Du hast allerdings ein Projekt jetzt ein bisschen länger verfolgt und zwar mit viel Energie und auch, es war, kann man sagen, auch ein persönliches Projekt. Da war beruflich und privat irgendwie eins. Du hast, du bist der Frage nachgegangen, warum deine Mutter eigentlich schon länger keinen Partner an ihrer Seite hatte und bist für sie und mit ihr auf die Pirsch nach einem vielversprechenden Kandidaten gegangen. Das Ganze hat auch bei dir was mit einer intensiven Selbsterfahrung ausgelöst und bist ja quasi bei der Recherche selber als Partnerin oder als Mutter, kann man sagen, begegnet. Und darüber wollen wir ja ein bisschen ausführlicher sprechen.
Hallo, ich bin Steven. Ich lebe in Bamberg und ich bin als ehrenamtlicher Helfer im familienentlastenden Dienst der Lebenshilfe tätig. Hier begleite ich Menschen mit Behinderung, um deren Familien im Alltag zu entlasten. Einer der Jugendlichen, mit denen ich häufig unterwegs bin, ist Keamin. Er ist 15 Jahre alt, seine Familie kommt aus Iran und Keamin liebt Musik. Und in einem normalen Mai wären wir häufig zu den Konzerten in der Stadt gegangen. Er hätte sich in die erste Reihe gestellt und hätte mitgetanzt und hätte ihn davon abhalten müssen, selber auf die Bühne zu klettern, um mitzuspielen. Aber was er auch mag, sind Pommes und Chips. Deshalb ist es ein bisschen zur Routine geworden, in diesen Tagen mit dem Rad zur Lebenshilfe zu fahren, dort in ein Auto zu steigen und damit mal direkt, mal auf kleinen Umwegen in den Drive-In gefahren sind und sich auf den Parkplatz vor ein Restaurant zu stellen, um hier dann Pommes zu essen und um die Lautstärke der Musik zu streiten. Häufig war es so, dass Keamin die Musik aufgedreht hat. Er stieg dann aus dem Auto, hat auf dem Parkplatz getanzt, hat sich häufig die mitgebrachte Gitarre genommen, um damit darauf zu schrammeln. Nicht selten war es dann auch so, dass wir das ganze Prozedere wiederholt haben und uns einfach erneut in den Drive-In eingereiht haben, um die zweite Portion zu holen.
Magda, ich habe es gerade schon erwähnt, eines deiner letzten großen Projekte war Ein Mann für Mama. Das ist ein Podcast, das hast du aber auch als Buch umgesetzt und es ist genau so, wie es klingt. Du hast einen Mann für deine Mutter gesucht oder einen Freund oder so.
Einen Lebensgefährten, Es klingt jetzt vielleicht erstmal so ein bisschen wieso sucht die da einen Mann für ihre Mutter und kommt die nicht alleine klar? Man muss dazu wissen, dass meine Mutter eigentlich sehr emanzipiert ist. Aber tatsächlich, seit ich sie kenne, es nie einen Mann an ihrer Seite gab, der dauerhaft geblieben ist. Und mit meinem Älterwerden und meinem Mutterwerden habe ich mich gefragt, so, warum ist das so? Ist sie so eine komplizierte Frau? Ich finde die total super. Warum? Da muss doch jemand sein. Es muss jetzt nicht die große Liebe vielleicht sein, aber es muss doch einfach jemanden geben, mit dem sie nochmal schöne Reisen machen kann, der irgendwie, ja, mit ihr tolle Sachen unternimmt, der, ja, mit dem sie ihr tolles Wesen teilen kann.
Also sie war in keiner Krise, aber du hattest das Gefühl, wäre doch schön für sie.
Ja, also das war natürlich auch ein bisschen so, irgendwie so eine Schnapsidee, so eine, ey Mann, und wie daten eigentlich auch Ältere und was gibt's da und wie wird man älter, was für Bedürfnisse hat man? Und meine Mutter hat auch coole Freundinnen und darüber dachte ich so, das wäre doch eigentlich toll, damit noch irgendwie Geld zu verdienen, wenn ich mit meiner Mutter viel Zeit verbringe.
Dir dabei noch einen Freund organisiere.
Genau.
Aber du hast gerade gesagt, du hast das alles so im Zuge von älter werden und selber Mutter werden irgendwie so für dich ergründet. Und du hast es mir auch mal erzählt, du bist dir bei dieser ganzen Recherche auch sehr selbst begegnet. Und das merkt man auch, wenn man dein Buch zum Beispiel liest. Du bist, wenn man mal zurückguckt, ja, einfach dann auch ohne Vater groß geworden. Also diese Lücke war immer da. Ende der 70er bist du in damals Ostberlin geboren. Und dein Vater, den gab es nie.
Den gab es nie. Der war eine Affäre für meine Mutter. Aber sie hat natürlich gehofft, als sie schwanger wurde, dass er bleibt. Er hatte allerdings zu dem Zeitpunkt schon eine Frau und ein Kind. Aber als meine Mutter ihm davon erzählt hat, also es war auch ihre große Liebe, so, also war wirklich, sie sagt auch, sie wollte unbedingt von dem Mann ein Kind. Das war von ihr so geplant.
Ohne ihn geplant aber.
Naja, nee. Sie hat gehofft, der bleibt dann.
Aber so. Er war nicht involviert in die Planung, meine ich.
Ja, nee, nicht so richtig. So, und er hat dann wirklich seine erste Frau verlassen, aber auch meine Mutter. Und wie sich herausstellt, habe ich noch eine Halbschwester, die ist nur 9 Monate jünger als ich. Also der war wirklich kein Kind von Traurigkeit. Er war es jedenfalls nicht. Konnte sozusagen nicht der Mann für meine Mutter sein. Und das Motto von meiner Mutter war immer, wie sie mir auch im Zuge unserer Gespräche erzählt hat, weil ich immer gefragt habe, warum waren denn da nie Männer, an die ich mich erinnern kann so richtig? Sie wollte halt immer mich keinen fremden Einflüssen aussetzen, wo sie nicht wusste, wird das jetzt was? Und dann gewöhnt sich das Kind an den. Und dann deswegen hat sie, wenn sie was hatte mit Männern, das immer eher so heimlich gemacht. Aber dadurch bin ich natürlich auch in dieser totalen Glocke aufgewachsen. Wir beide sind das coole Team. Männer sind eigentlich gar nicht so wichtig zum Leben. Und ja, habe tatsächlich, wie ich jetzt rückblickend festgestellt habe, auch nie wirklich lernen können sozusagen und mir angucken können, wie so eine Mutter Vater-Kind-Beziehung tatsächlich funktioniert in real life. Und das ist mir dann vor die Füße gefallen, als ich Mutter wurde.
Inwiefern ist dir das da vor die Füße gefallen?
Weil ich schon ziemlich darauf bedacht war, irgendwie mein Kind möglichst unabhängig auch groß zu ziehen oder also an mich zu binden, wenig abzugeben an den Partner.
Also deine Tochter, so wie du selber als Tochter ganz eng mit deiner Mutter unterwegs warst, wolltest du einfach so diese Einheit nochmal?
Also völlig unbewusst, ne? So. Aber ich habe einfach nicht um Hilfe gebeten. Also ich kann schwer sagen, boah, mir ist das hier gerade zu viel, kannst du mir helfen? So, weil ich kenne das nicht. Wir machen das immer alles alleine. So, also stehe ich 20 Mal in der Nacht auf oder keine Ahnung was und bleibe auf jeden Fall, versuche aber noch immer auch finanziell unabhängig zu sein. Also so rückblickend bin ich da total in diese Erziehungsrolle in diese Beziehungs- und Erziehungsrolle meiner Mutter getappt. Aber das ist einem natürlich im ersten Jahr gar nicht bewusst.
Mhm. Du hast gesagt, es ist dir ziemlich vor die Füße gefallen oder auf die Füße gefallen. Wie hat sich das bemerkbar gemacht?
Wir hatten so eine richtige krasse Beziehungskrise. Natürlich finde ich einmal logischerweise ausgelöst, weil man einfach nach einem Jahr Schlafmangel einfach sich so weit von sich selbst entfernt hat, wie nur irgendwas. Dann habe ich wieder angefangen zu arbeiten, dann wieder zurück in diese Rolle zu finden als Frau, als Arbeitnehmerin, als Mutter. Ich finde, das ist ein wahnsinniger Spagat, den wir da zu leisten haben. Und ich bewundere wirklich alle Frauen, die dann auch noch sich mit ihrem Partner in dieser Zeit auch noch auseinandersetzen können und sich als Partnerin begreifen und nicht nur als Mutter. Das konnte ich nicht. Also ich dachte so, boah, mir ist das hier gerade alles zu viel. Ich kann das alles nicht. Auch noch mit dieser Beziehung. Ich finde, es läuft gerade irgendwie in eine falsche Richtung. Und
bist dann richtig raus. Ja. Du hast dich rausgezogen, um einfach mal klarzukommen.
Ausgezogen, ja. Was natürlich auch irgendwie ein krasser Schritt war. Aber ich konnte nicht mehr in dieser, auch in der gemeinsamen Wohnung, ich konnte nicht mehr ich sein, hatte ich das Gefühl. Ich muss mal raus. Und was ich mir natürlich nicht überlegt hatte oder was mir nicht klar war, auf einmal so ein Wechselerziehungsmodell dann auch zu führen. Dass,
Patchwork-mäßig?
Genau, also dass meine Tochter dann auch mal 2, 3 Tage, 4 Tage nicht bei mir ist. Das war dann wirklich von plötzlich wie so eine Amputation so. Mir fehlte irgendwie eine Hälfte meines Herzens. Das war ganz, ganz schlimm, auf einmal von seinem Kind getrennt zu sein, weil man will von seinem Partner weg und von der Situation weg, aber man will ja eigentlich nicht von seinem Kind weg. Aber das kommt ja automatisch durch diese Trennung. Und das fand ich aber auch ganz, ganz schlimm auf einmal.
Also eigentlich bist du dann in ganz neue Konflikte gestolpert. Aber hat dir diese Auszeit trotzdem geholfen? Also dieses mal einen Schritt raustreten aus dem fahrenden Familienzug?
Ja, es hat mir insofern geholfen, als dass ich Zeit hatte, mich mit mir und meinen Wünschen und Bedürfnissen auseinanderzusetzen wieder und zu gucken, wo stehe ich, wer will ich sein und was möchte ich noch im Leben. Und inzwischen bin ich da ziemlich mit mir im Reinen, zum Glück. Ja, und auf jeden Fall auch sehr an mir gewachsen.
Und dieser ganze Prozess, das war ja alles, bevor dieses Projekt Ein Mann für Mama entstand.
Ja.
Das war das aber auch so ein Stück weit eine Mitmotivation. Jetzt gehen wir mal an dieses Thema auch nochmal gemeinsam ran.
Eben auch nochmal diese Auseinandersetzung mit meiner Mutter als starke Vorbildfunktion, Person, die sie ist. Wir haben tatsächlich auch noch mal, wenn du so ein Mikro in der Hand hast, hast du natürlich noch mal eine ganz andere Absolution, beim Kaffeetisch über Dinge zu sprechen. Also wir haben noch mal darüber geredet, warum mein Vater jetzt nicht der Mann fürs Leben war und warum sie sich darauf eingelassen hat, mit dem ein Kind zu haben, obwohl sie doch wusste, der war eigentlich noch verheiratet und es sah jetzt von außen nicht so aus, als hätte das ein Happy End sein können. Und dass man sowas einfach noch mal anspricht nach irgendwie 30 Jahren, macht man ja im seltensten Fall. Und ganz viel mit meiner Mutter auch nochmal darüber gesprochen, wie es ihr so geht als Single eigentlich und ob sie einsam ist, ob sie glücklich ist. Also das waren Fragen, die ich über das Projekt tatsächlich einfach nochmal fragen konnte und wo wir uns nochmal wirklich auf einer ganz tollen anderen Ebene begegnet sind.
Und da stellen sich für mich ganz viele Fragen. Ich mache jetzt an dieser Stelle mal aber eine kleine fiese Zäsur und sage, da kommen wir noch drauf.
Plus eins. Die Antwort.
Woche für Woche beantworten wir hier Fragen des Lebens, Magda. Und vielleicht kommt diese Frage auch bald auf dich zu. Wie alt ist deine Tochter? 7?
6.
Okay, es dauert vielleicht ein kleines bisschen. Die geschätzte Radiokollegin Magdalena Biener zu Gast heute hier. Liebe Plus-Eins-Hörende, Sie sind dem vielleicht auch schon mal begegnet. TikTok.
Ja, habe ich schon mal gehört. Ich bin eher bei TikTok, aber da bin ich raus, ganz ehrlich. Und ich hoffe, wenn meine Tochter dann so alt ist in dem Alter, wird schon wieder irgendwas anderes sein, mit dem ich mich dann beschäftige. Ich setze das aus. TikTok setze ich aus.
Okay, haken wir nochmal vorne ein. Markus Richter ist uns glücklicherweise zugeschaltet. Hallo Markus.
Hallo.
Hallo.
Du bist hier unser Experte für digitale Nähe, deshalb überlasse ich dir das weite Feld zu beschreiben, was TikTok überhaupt ist.
Wow.
Eine Plattform, eine App.
Eine Plattform, eine App, das nächste Ding.
Wahnsinnig erfolgreich.
Die digitale Entsprechung, ja, und auch die digitale Entsprechung von Privatfernsehen, möchte ich sagen. Und in Verruf geraten, weil die Art und Weise, wie der Algorithmus funktioniert, sehr zwiespältig ist, sage ich mal ganz diplomatisch. Und der Versuch, Bewegtbild so zu gestalten, dass man immer das nächste Video guckt. Das versuchen ja alle Social-Media-Plattformen, aber TikTok hat das, Stand heute, bis zum Ende ausgereizt.
Also leichtes Suchtpotenzial. Und ich kann vielleicht noch ergänzen, also man kann da Musikvideos hochladen, die kann man super einfach bearbeiten. Das Look sieht sehr schnell irgendwie fancy aus. Und viele Teenager in meinem weiteren Umfeld halte ich für schwer süchtig.
Das mit dem süchtig, naja, da kommen wir schon wieder in das spannende Feld, ne? Weil da ist die Frage, ist das jetzt das Elternvorteil oder hat die App Mechanismen, die es machen, schwer davon loszukommen?
Ja, und das ist genau die Frage, der wir uns heute annähern wollen. Also sozusagen, wenn man mit so einer erwachsenen Sicht auf so eine App, die offensichtlich jüngeren Menschen wahnsinnig entgegenkommt, blickt, sich da irgendwie, sagen wir mal, filternd einbringen möchte, was die Benutzung oder die Sicht auf diese App angeht. Wie macht man das am schlausten, ohne als Zeigefingerträger rumzulaufen oder so?
Also, als Experte sozusagen für digitale Nähe ist ja die erste Frage, die ich immer stellen muss, warum willst du das überhaupt? Also was ist die Angst? Warum willst du filtern? Das hat ja schon sozusagen einen negativen Klang da eingreifen.
Ich kann ja ganz subjektiv mal sagen, es ist nur meine persönliche Meinung und Erfahrung. Ich gucke da rein und nach 10 Sekunden muss ich es wieder ausmachen, weil es einfach so ein Sperrfeuer an Sinneseindrücken und auch so Ulkigkeiten sind, weil ich einfach selber physisch das Gefühl habe, 25 Gehirnzellen mindestens pro Sekunde zu verlieren, wenn ich diese App angucke. Und dann tut es mir leid um meine Teenager-Verwandtschaft.
So, und damit sind wir aber bei persönlichen Vorurteilen und beim Erwachsenen.
Absolut, gebe ich
dann
zu.
Bist du genau in exakt derselben Position wie die Eltern damals, die gesagt haben, oh nein, das Fernsehen wird die Gehirne aus den Ohren rauslaufen lassen. Oder wie noch viel weiter vorher die Eltern gesagt haben, oh nein, diese Romane auf gedrucktem Papier, die werden unsere Jugend verblöden. Das ist ja vor allem erstmal Geschmack.
Gebe ich
da
zu.
Da kann man wirklich, also wenn es nur das ist, dann muss man sagen, Finger weg. Da alles, was sozusagen den Teenagern im Umfeld, wovon man die schützen muss, sind Dinge, die ihnen schaden, nicht Dinge, die man doof findet. Und das ist eine schmale Grenze, die man gerade als Eltern zu gehen hat. Und aber so, wie du es gerade schilderst, würde ich sagen, das ist eine Motivation, die würde ich schwierig finden, um dann filternd einzugreifen. Natürlich kann man sozusagen sich unterhalten, aber das würde ich dann nicht als Filterung begreifen, sondern eher zu sagen so, hey, was guckst du da? Warum findest du das geil? Ich finde das total komisch. Ich finde das doof sogar. Schau mal, bei Bewegtbild finde ich eher das hier besser. Zeige ein Beispiel. Interessiere dich dafür, was die Teenager da gucken, wenn sie es erzählen mögen. Dann kann man darüber reden. Ich würde wirklich empfehlen, wenn es eine neue Plattform gibt, die das Leben deines Teenagerkindes in deiner Umgebung bestimmt, beschäftige dich ein bisschen damit. Frage, hast du einen Toaster gekauft oder einen Staubsaugerroboter oder irgendein anderes technisches Gerät?
Ja, sicherlich.
Und da hast du dich sicherlich informiert?
Ja.
Was das Beste ist?
Ja.
Hast du ein bisschen Recherche zugebracht und hast sozusagen dich nicht in die Komplexität der Materie eingelesen, aber hattest danach doch so eine grobe Idee, wie das Ganze funktioniert und warum das Gerät, das du jetzt ausgewählt hast, gut ist. Und das muss man auch bei solchen Plattformen machen. Da ist man als Erziehungsberechtigter, als jemand, der einen Heranwachsenden in der Umgebung hat, da ist man einfach nicht aus der Verantwortung gelassen. Die Zeit sollte man bringen. Also mir ist klar, es gibt immer auch Menschen, die das nicht haben, weil sie in der kompletten Überforderung immer leben müssen. Aber wenn man diese Zeit hat und einfach nur in sich dieses Gefühl verspielt, mein Bauchgefühl sagt, das ist doof, aber ich kann es nicht begründen, deswegen verbiete ich es jetzt. Und man sozusagen, ich sag's mal böse, zu faul ist, um zu recherchieren, dann sollte man sich die Zeit wirklich nehmen. Und gerade wenn Plattformen so alt wie TikTok sind, also das ist ja mittlerweile seit 2, 3 Jahren und seit einem Jahr richtig heftig, da gibt es ja auch wirklich genug, dann sollte man einmal reingehen und sich dazu belesen, um dann eine Meinung zu haben, die ähnlich wie beim Kauf eines Toasters zumindest belegbar ist.
Vielleicht liegt es daran, dass ich das schon gemacht habe und jämmerlich scheitere bei jedem TikTok-Dance, den mir meine Nichte aufnötigen will. Aber vielen Dank, Markus Richter, unser Experte für digitale Nähe, hat geholfen, meiner massiven Wand von Vorurteilen vielleicht so ein bisschen Differenziertheit eher unterzustreuen. Und ja, okay, ich probiere es nochmal, ich gucke es mir nochmal an. Wenn Sie eine Frage haben hier für unsere Antwort, dann schreiben Sie uns doch einfach mal +1@deutschlandradio.de und wir werden uns bemühen, sie hier für Sie zu klären. Liebe Magda, liebe Hörende, in jeder +1, im Herzen jeder +1-Ausgabe, möchte ich sagen, findet sich eine Geschichte der Woche. Eine Geschichte, für die wir uns ein bisschen ausgiebiger Zeit nehmen. Und auch heute haben wir so eine Geschichte für Sie hier.
Hallo Papa, ja, ich versuche euch jetzt ein Sprachnemo zu schicken. Also mir geht es sehr, 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 sehr gut. Wir haben hier eine große Wohnung, sehr groß. Wir haben hier auch keine Sofas, so wie in Deutschland. Wir haben hier so, wie so Kissen, so Sitzecken. Ich kann euch ein paar Fotos schicken und ich schicke euch auch Fotos von meinem Geschenk von ihm. Ich habe Gold bekommen.
Die Nachricht kommt ganz lapidar per WhatsApp und dahinter steckt aber der komplette Albtraum. Die Teenagerin Leonora, die verschwindet von einem Tag auf den anderen aus einem Dorf in Sachsen-Anhalt um in Syrien zu heiraten und sich dem IS, der Terrormiliz, anzuschließen. Im März 2015 hat diese Geschichte begonnen und man kann sagen, diese Geschichte ist bis heute nicht zu Ende. Der Mann, der diese Geschichte von Anfang an begleitet hat, der sitzt jetzt bei uns im Studio, Volkmar Kabisch. Hallo.
Hallo.
Du bist Journalist und Reporter, du bist spezialisiert auf den Nahen Osten und arbeitest für den Rechercheverbund von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Wann hast du zum ersten Mal von Leonora gehört und wie bist du Teil dieser Geschichte von dem Vater Mike Messing und seiner Tochter Leonora geworden?
Ich habe das erste Mal gehört von Leonora 2015 im März. Da war ich gerade in der Türkei unterwegs mit dem Vater eines weiteren Mädchens oder einer weiteren jungen Frau. Und da kam ein Anruf, ihr sucht doch da gerade eine, die sich aufgemacht hat zum Islamischen Staat. Wir hätten hier noch eine Kandidatin. Wollt ihr nicht gleich auch mal nach der mitsuchen? Und so kam ich in Kontakt mit Mike Messing, dem Vater. Und das hat sich dann über viele Jahre eine sehr intensive Beziehung entwickelt. Das ist so Stück für Stück Vertrauen gewachsen.
Wenn wir nochmal zurückgucken auf diesen Tag im März 2015, was ist da, wie man es heute weiß, genau passiert? Ist Leonora einfach so verschwunden? Wie kann so ein Teenager aus Sachsen-Anhalt einfach so nach Syrien sich begeben, ohne dass die Eltern da zunächst mal irgendwas merken?
Leonora hatte so eine Art Lügengebäude aufgebaut und es war auch sehr, sehr groß und sehr ausziziliert und sehr gut durchdacht. Und sie hatte ihrem Vater gesagt, sie habe am nächsten Tag eine Theatervorstellung in der Schule und bräuchte dafür einen Trolley-Rollkoffer. Den hat er ihr auch nochmal extra vom Dachboden geholt. Und am nächsten Morgen, als Mike nach Hause kam, er ist Bäcker, kommt also relativ früh nach Hause von der Arbeit. Da hat er noch die Rollen von diesem Koffer im Schnee gesehen und noch gedacht, ach, ein Glück, sie hat den Koffer nicht vergessen. Aber sie war zu dem Zeitpunkt verschwunden über den Frankfurter Flughafen in Richtung Syrien.
Und wann begreift er selbst, dass sie nach Syrien aufgebrochen ist?
Ein paar Tage später hat er Nachrichten bei WhatsApp bekommen von einem Mann, den er noch nie vorher gesehen hatte, von dem er noch nie was gehört hatte, der ihm geschrieben hat, dass seine Tochter in Syrien sei.
Hallo, mein Name ist Nihat Abu Yassir. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ihrer Tochter geht es gut, Gott sei Dank. Sie ist Alhamdulillah angekommen in Daulatul Khilafa. Ihre Tochter ist Inshallah in guten Händen.
Geht es ihr wirklich gut? Und wo ist sie? Kann ich mit ihr sprechen?
Ihr geht es sehr gut. Sie ist im Islamischen Staat. Gerade nein.
Ich habe aufgelegt und habe zu den LKA-Mann gesagt, das ist ein Ossi. Hundertprozentig. Ja, vom Dialekt her.
Vielleicht lohnt es sich an dieser Stelle nochmal besser zu verstehen, wer ist diese Leonora eigentlich? Welches Bild hat ihre Umgebung von ihr, bevor sie verschwindet? Volkmar, was würdest du sagen?
Naja, Leonora ist zu der Zeit 15 Jahre alt und so ein richtiger, typischer Teenager. Tanzt als Funkenmariechen im Karneval, hat einen eigenen YouTube-Channel, auf dem sie Schminktipps gibt und welches Make-up besonders gut bei starkem Regen hält. Vielleicht hinterher ist man ja immer schlauer, vielleicht ist sie auch fast zu normal, also sie ist so richtig steno-normal und lebt in einem kleinen Dorf in Sachsen-Anhalt. Sehr liberale Familie, Religion spielt keine wirkliche Rolle und natürlich auch kein Islam. Den gibt es in Sachsen-Anhalt, in dieser Region ohnehin fast gar nicht in ihrer Lebensrealität.
Wir haben 200 Einwohner, die nächste Moschee ist 60 Kilometer weg, Luftlinie, also du bist dicke 2 Stunden unterwegs. Da gibt es keinerlei Berührungspunkte, keine Kontakte. In der Schule war alles völlig normal. Auch muslimische Mädels, die waren ja auch bei uns zu Hause zu Gast. Auch die, alles easy.
Wie hat Leonora denn dann überhaupt zum Islam gefunden?
Ja, sie hatte in der Schule 2 Freundinnen, die Muslime oder Muslima sind und hat da weniger über den Islam als Religion gelernt, als eher so eine kulturelle Geschichte. Sie ist selber in einer Patchwork-Familie groß geworden. Der Vater, wie gesagt, ist Bäcker und hat damit auch einen ganz anderen Lebensrhythmus. Und dort in diesen Familien erlebt sie so ein ganz klassisches Familienbild mit einem Vater, der an der Stirnseite des Tisches sitzt und dann sitzt die ganze Familie da. Es gibt eine klare Hierarchie, die Mutter kocht immer lecker Essen, alle sitzen zusammen, es gibt ein warmes Nest, alle halten zusammen. Und über diese Freundin hat sie eben dieses Leben und damit auch ein Stück weit die Religion kennengelernt. diese Freundinnen sind ganz, ganz weit entfernt von radikalem Islam, sondern eben so ein ganz traditioneller Islam. Den Radikalen hat sie dann erst im Internet gefunden.
Was ist da passiert?
Na, sie hat sich dafür interessiert, wie das ja viele junge Menschen tun, gerade auch in diesem Alter für Religion, und kannte eben so ein bisschen Islam und hat dann im Internet rumgesucht und ist dort auf Prediger, auf andere Gläubige getroffen, geschlossene WhatsApp-Gruppen dann in der Folgezeit. Und im Netz lernt sie über eine Glaubensschwester, also über eine andere Muslima, die auch sehr radikal ist, lernt sie Martin Lemke kennen, einen ebenfalls jungen Mann, der sich zu dem Zeitpunkt bereits in Syrien befindet. Der kommt auch aus Ostdeutschland, auch aus Sachsen-Anhalt. Den wird sie später heiraten als Drittfrau. Also sie wird die dritte Ehefrau von ihm und zieht nach Raqqa in Syrien.
Was damals ja noch Hauptstadt des IS ist, und für den Vater ist das Ganze natürlich ein absoluter Schock.
Dieser massive, wirklich alles zerstörende Vertrauensbruch, das ist ein so schlimmes Gefühl, du bist so alleine, so hilflos, wirklich Mutterseelen alleine und bist so jeglicher Illusion und beraubt. Dein eines Kind geht lieber zu Terroristen, als bei dir zu sein, und finde es auch noch cool. Ja.
Es gab ja auch tatsächlich Kontakt zwischen Mike Messing und seiner Tochter Leonora. Was erfährt er denn über jetzt die wirkliche Situation, in der sich Leonora da befindet? Was heißt denn genau, sie ist verheiratet und lebt im IS?
Naja, die Kommunikation, die gab es fast täglich zwischen Mike und seiner Tochter im Islamischen Staat. Da geht es die allermeiste Zeit um ganz Lapidares. Wie geht's dir heute? Was hast du gegessen? Was hast du getrunken? Wie ist das Wetter? Aber es geht auch zunehmend um die schwierige und auch menschenverachtende Situation vor Ort. Leonora wird Zeugin von diesen Bestrafungsmaßnahmen der Sittenpolizei, die also Leute in Käfigen festhält, weil sie nicht richtig gefastet haben im Monat Ramadan. Und ist in diesem Jahr auf den Sommer gefallen, wo es in Raqqa auch sehr, sehr heiß ist, und die werden dann dort den ganzen Tag angebunden. Eine andere Situation ist die, dass ihr Ehemann plötzlich mit einer Sklavin und deren zwei Kinder nach Hause kommt. Er hat sich also eine jesidische Sklavin gekauft. Und da ist Leonora schon auch wirklich schockiert. Wie wir dann später rausgefunden haben, ging es dabei aller Wahrscheinlichkeit nach wirklich nur darum, Geld mit dieser Frau zu verdienen. Also man kauft sie günstig von einem Glaubensbruder in einem sehr schlechten psychischen und auch physischen Zustand, päppelt sie auf und verkauft sie teuer weiter.
Und so wie du das anfangs schilderst, ist das sowas wie der Beginn von ersten Zweifeln bei ihr?
Ja, das ging bei Leonora relativ schnell, dass sie so gemerkt hat, dass das hier nicht das Richtige für sie ist und dass sie sich da irgendwie was anderes vorgestellt hat, sowohl von der Ehe als Drittfrau, Streitereien unter den Frauen und dann tatsächlich auch das alltägliche Leben, was zunehmend beschwerlich wird. Und irgendwann setzen dann auch Luftangriffe auf Raqqa ein. Da gibt es diese internationale Koalition, die immer mehr Angriffe fliegen. Zerstörungen spielen eine immer größere Rolle. Das ist so ein Prozess. Und in dem Prozess wächst bei ihr auch immer mehr Zweifel daran, dass das eine gute Entscheidung war, dahin zu gehen.
Und ihr Vater, Mike, hat der von Anfang an gesagt, okay, du meldest dich jetzt aus dieser Situation, aus dieser völlig anderen Welt und ich akzeptiere das, ich lasse dich da? Oder greift er jetzt auch gerade, wo bei ihr so Zweifel vielleicht aufkamen, den Faden auf und möchte sie wieder rausholen?
Das hat bei Mike eigentlich nie irgendwie einen Moment des Zweifelns gegeben. Für ihn stand immer fest, ich will Leonora da rausholen, wie auch immer ich das machen kann. Und mit diesem Moment, wo die ersten Zweifel aufkamen bei Leonora, hat er das versucht auch zu unterstützen, also diese Zweifel intensiver zu säen. Das lief dann auch nicht nur in der Kommunikation zwischen ihm und seiner Tochter, sondern auch der besten Freundin und seiner Tochter, die Mutter und die Tochter. Da hat man versucht, abgestimmt die Zweifel zu mehren. Und dann gab es irgendwann auch den Moment zu sagen, okay, wir müssen dich da rausholen.
Musik. Du hast Mike Messing damals geholfen, als es darum ging, Schleuser in Verbindung mit ihm zu bringen, die Leonora dann gegen Geld aus Raqqa herausholen sollten. Ist das eine Entscheidung, die dir leicht gefallen ist als Mensch und als Journalist? Da verschwimmen ja auch Grenzen.
Vielleicht muss man einmal kurz vorher klar machen, man kann nicht in den Islamischen Staat einreisen und wenn man Lust hat, fährt man halt wieder weg. Das ist vielleicht einmal ganz wichtig zu verstehen. Gerade als Frau kann man sich nicht alleine bewegen. Man darf diesen Islamischen Staat nicht verlassen. Insoweit war es nicht so ganz einfach, sie da rauszuholen. Sie konnte nicht einfach ins Taxi steigen und sagen, okay, war jetzt irgendwie ein Fehler, fahre ich jetzt mal wieder nach Hause nach Sachsen-Anhalt. Insoweit brauchte man Kontakte zu Leuten, die im Schleuser-Business unterwegs sind und da Erfahrungen haben. Mike Messing, Bäcker aus Sachsen-Anhalt, hat solche Kontakte nicht. Ich habe solche Kontakte und Kollegen von mir durch die häufigen Reisen in diese Region. Und dann gab es für uns so eine ja wirklich ethische Frage, dürfen wir als Journalisten, wo wir eigentlich Beobachter sind und uns immer auf so einen Stuhl stellen und nach unten gucken und so ein bisschen die Sache beobachten, dürfen wir eigentlich in so eine Situation eingreifen? Und dann ist es tatsächlich so eine Abwägung gewesen. Auch mit unserem Haus, also auch mit unserer Medieninstitution, weil man da einfach eine Grenze überschreitet im Zweifel. Das ist auch einfach Lebensgefahr, pure Lebensgefahr, jemanden aus Raqqa herauszuholen. Und wir sind dann zu der Entscheidung gekommen, dass wir so eine Art Mittelweg probieren. Wir sagen, wir stellen den Kontakt zu diesen Schleusern her. Aber ab dem Moment, wo der Kontakt hergestellt ist, sind wir auch raus. Also wir können nicht diese Flucht und das Schleusen tatsächlich orchestrieren. Wir können das weiterhin beobachten, aber wir dürfen darauf keinen Einfluss nehmen. Wie gesagt, pure Lebensgefahr. Wenn Leonora dann von Sicherheitskräften des Islamischen Staates festgenommen wird, droht Todesstrafe. Und das Blut will man einfach auch selber nicht an den Händen haben, zumal nicht in der Rolle als Journalist und Beobachter.
Aber solche Schleuser sind ja in der Regel dann mit den Verbindungen, die sie auch haben, jetzt auch nicht einfach nur nette Kerle, sondern haben wahrscheinlich in diesem ganzen Terror-Business auch ihre Rolle.
Absolut. Hier ganz konkret, das waren Leute, die der Terrororganisation Al-Qaida nahestehen, Mitglieder sind. Mitgliedschaften sind da immer ein bisschen schwierig, die tragen ja keinen Mitgliedsausweis auf der Stirn, aber das sind Al-Qaida-Leute gewesen, die eben Kontakte haben, die dazu überhaupt bereit waren, auch ihr eigenes Leben aufs Spiel zu setzen, um sie da rauszuholen.
Und Mike, der Vater, war sicherlich sehr dankbar für diese Kontakte, die ihr dann ermöglicht habt und hat sich dann aufgemacht in die Türkei.
Das heißt, Mike aus Breitenbach mit knapp 200 Einwohnern sitzt im Hotel mit zwei Typen von Al-Qaida und trinkt dort Tee und raucht 100 Zigaretten. Das war schon, da habe ich mir gesagt, das glaubte kein Mensch. Ja. Es sind wirklich schlimme Buben, aber ich will das Kind wieder haben. Und wenn ich im Nachgang dafür belangt werde, weil ich halt Geld an eine terroristische Vereinigung gegeben habe, mit Freuden gehe ich dann in den Knast. Hauptsache, ich habe das Kind wieder. Ja.
Und wie soll das damals funktionieren? Also wie wollen die Schleuser Leonora aus Raqqa, damals immer noch IS-Hauptstadt, also entsprechend wichtig und du hast es ja schon gesagt, bewacht, da herauskriegen?
Also es gab so eine Art ausgeklügelten Plan mit mehreren Fahrzeugen. Eines sollte Leonora in Raqqa abholen. Da gab es ein abgesprochenes Passwort und einen Treffpunkt, wo sie in dieses Auto steigen sollte und dann in die Türkei gebracht werden sollte. Das hat aber aus verschiedenen Gründen, meistens lag es an der Kommunikation, an der schwierigen, einfach nicht geklappt. Es gab 10, 15 Anläufe, sich immer wieder zu treffen in einem Internetcafé, an einer bestimmten Moschee, vor einem Supermarkt und es hat einfach nicht funktioniert.
Okay, ich habe eine frohe Botschaft für Sie. Der Versuch, Ihre Tochter zu holen, ist erfolgreich gescheitert. Möge Allah Sie recht leiten oder Sie alle vernichten. Amen. Sie wissen nicht, gegen wen Sie kämpfen.
Diese wirklich zynische Nachricht, die man vielleicht auch erstmal gar nicht so richtig versteht, was sagt die über den Zustand von Leonora aus? Was ist da gerade los?
Klar ist, aus dieser Nachricht geht hervor, dass dieses ganze Unterfangen gescheitert ist, dass ihr Ehemann, hinter dessen Rücken das alles geplant wurde, hinter den Plan gekommen ist. Und Leonora jetzt in einem Zustand ist, von dem man nicht so genau weiß, ob sie lebt oder im Gefängnis ist. Sie meldet sich selber nicht mehr, nur diese Nachricht des Ehemanns. Und ein paar Tage später dann gab es tatsächlich eine Todesnachricht. Leonora sei verstorben. Und Mike glaubt diese Nachricht auch. Und das war, wenn man das jetzt auch rückblickend sieht, das war schon eine so unfassbar krasse Zeit. Ich war dann auch dort, als die ganze Familie zusammengekommen ist, zu so einer Art Totengedenken. Da gab es einen Ort im Garten, wo man einen Baum pflanzen wollte, weil so eine Art virtuelles Grab, weil es gab ja keine Leiche und damit auch natürlich kein normales Grab, sondern es gab so einen Baum, der gepflanzt werden sollte. Und das war schon eine wirklich eine ganz, ganz schlimme Zeit. Und dann plötzlich macht's Bling auf dem Handy und es gibt wieder eine Nachricht, diesmal von Leonora. Glaubt ihr nicht, ich lebe?
Ich bin's. Ich lebe, egal was sie sagen. Ich bin nicht gestorben oder liege in irgendeinem Koma. Ich habe nur Internetverbot. Sag meinen Eltern, dass die Leute, die sie bezahlt haben, heimlich mit IS zusammenarbeiten und mich verraten haben.
Diese Todesnachricht und dann diese Nachricht, sie lebt, das hat irgendwie bei der Familie schon richtig viel Achterbahnfahrt der Gefühle ausgelöst. Natürlich auch große Freude, als sich rausstellte, ja, das ist sie tatsächlich, sie lebt. Aber es geht immer weiter. Es gibt so nicht diesen Moment, man kann mal durchschnaufen und sagen, okay, jetzt ist irgendwie alles gut und die Welt ist in Ordnung, sondern es geht weiter. Die nächste Nachricht, Leonora ist schwanger, mit 16, in Syrien, im Krieg. Und das ist etwas, wo die Familie sagt, dass meine Tochter da jetzt ist, in diesem Land, in diesem Krieg, das ist ja schlimm genug, aber jetzt wird da auch noch ein Enkelkind geboren werden, in dieser Situation. Man muss sich das vorstellen, vielleicht auch so ein bisschen der zeitliche Zusammenhang. Das ist eine Zeit, wo immer mehr Bomben auf Raqqa fallen, wo tatsächlich flächenmäßig Häuserzeilen zerstört werden, wo auch Leonora davon schreibt, dass ihre Fenster zu Bruch gegangen sind, weil das Nebenhaus einfach nicht mehr da ist über Nacht, wo sie selbst umziehen muss, weil ihr Haus auch einen Treffer gekriegt hat. Das ist die Situation, mit der die Familie dazu hantieren hat. Ihre eigene Tochter ist da und sie ist dazu auch noch schwanger. Mhm. Und das spitzt sich immer weiter zu und irgendwann bricht auch der Kontakt ab. Das löst natürlich auch immer diese Gedanken aus. Könnte sie jetzt einfach ein Opfer einer dieser Luftangriffe gewesen sein? Und dann meldet sie sich wieder und sagt, wir sind raus aus Raqqa, wir sind jetzt in so einer kleinen Stadt außerhalb von Raqqa, so 2,5 Stunden den Euphrat entlang. Ma'adan heißt es. Und da bekommt sie dann auch tatsächlich das Kind. Habiba heißt sie. Aber auch dort in diesem Ort können sie nicht lange bleiben, weil der Sturm auf den Islamischen Staat von der internationalen Koalition, von syrischen Regimekräften, von iranischen Milizionären, von allen Seiten werden sie angegriffen und sie müssen immer weiter fliehen.
Das heißt, für sie gibt es auch keinen Alltag mehr, in dem es auch einen stabilen Austausch gibt mit ihren Eltern in der Heimat, in der alten Heimat, sondern die sind in Bewegung und probieren überhaupt noch am Leben zu bleiben jetzt in dieser Situation.
Absolut, immer weiter in Bewegung, immer auf der Flucht. Das bedeutet natürlich auch, in einem neuen Ort gibt es nicht sofort Internet, über das man überhaupt kommunizieren könnte, selbst wenn man wollte. Dann gibt es einen ziemlich entscheidenden Moment und das ist der, wo ihr Ehemann vom eigenen IS-Geheimdienst verhaftet wird, obwohl er selber IS-Geheimdienst-Mitarbeiter ist. Und sie hat erneut Fluchtpläne. Die hat sie ganz offensichtlich nie aufgegeben. Allerdings führen diese Fluchtpläne, diese erneuten Fluchtpläne zu, ja, man kann vielleicht sagen, wirklich dem absoluten Tiefpunkt in der gesamten Zeit beim sogenannten Islamischen Staat von Leonora für den Vater, weil sich nach einer Zeit der Schleuser meldet. Das ist einer, den Leonora selbst vor Ort gefunden hat. Und damit beginnt Mike in einer Preisklasse zu erpressen mit dem Leben seiner Tochter und seiner Enkeltochter, dass Mike auch wirklich an den absoluten Poller bringt. Da geht es irgendwann auch für Mike, der eine Frohnatur ist und echt stark, aber da geht es dann auch für ihn nicht weiter.
Dein Kind und dein Enkelkind sind in der Hand von irgendwelchen vollkommen durchgetreten und durchgeknallten und die sind zu allem fähig. Die können dir noch nicht mal mehr sagen, wo das Geld hinschicken sollst. Und da soll man nicht verrückt werden. Und du bist dann einfach an einem Punkt, wo du dir sagst, ich kann nicht mehr. Ich halte es nicht mehr aus. Ich kann es auch nicht mehr irgendjemandem antun. Dann habe ich wirklich hinter Not, weil es einfach nicht mehr ging. Die Nummer sperrt. Deswegen habe ich dann wirklich die Nummer blockiert und war am Ende fix und fertig. Wirklich fix und fertig. Und dann bist du einfach so weit, dass du sagst, ich gebe es auf. Ich gebe mich auf, weil ich will, dass dieses Elend aufhört. Und wenn ich nicht mehr lebe, dann muss Leo vielleicht auch sterben, aber dann hat meine Familie Ruhe.
Folgt mal, was ich mich gefragt habe. Ich habe den Podcast tatsächlich vor ein paar Monaten gebinged. Großartiger Podcast gibt es dazu auch. Kriegt man da nicht irgendwie Unterstützung von der Bundesregierung? Das klingt so, als wärt ihr da die Lonely Soldiers irgendwie, die da versuchen, Leonora rauszuholen.
Mike hatte ganz am Anfang versucht, über seine örtliche Bundestagsabgeordnete da auch Kontakt zu Behörden zu bekommen. Außerdem war das Landeskriminalamt häufiger da und hat die Wohnung durchsucht und hat irgendwie versucht, so Gespräche zu führen. Aber das ist alles in dem totalen Nirvana geendet. Es gab keine Hilfe, es gab keine Unterstützung, es gab keine Beratung. Das hat Mike schon und die ganze Familie auch wirklich mit so einem ganz bitteren Gefühl zurückgelassen, da eben alleine stehen zu müssen. So, und es gibt da eben niemanden, der hilft. Was es gab, war eine Nichtregierungsorganisation, Hayat hier aus Berlin, die sich um Familien kümmern, deren Angehörige sich radikalisiert haben. Die waren immer da und auch dauerhaft im Gespräch und auch eine große Hilfe für die Familie. Aber so behördenseitig war es der totale Reinfall.
Boah, das ist echt krass. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass man da so alleingelassen wird bei so einem Thema. Wahnsinn.
Was bewegt Leonora denn am Ende doch noch, sich vom IS abzuwenden? Ist das die Schwangerschaft, ihr Kind, was ja dann auch schon da ist? Oder ist es die Kriegswende in Syrien, der Druck, unter dem sie und ihr Mann Nihat stehen?
Na, es ist wahrscheinlich eine Mischung aus alledem zusammen. Sie ist jetzt das zweite Mal schwanger, bekommt dann in dem allerletzten Dorf, was der sogenannte Islamische Staat noch unter seiner Kontrolle hat, bekommt sie noch ein zweites Kind, Anfang 2019. Leonora und ihr Mann ergeben sich tatsächlich aus dieser letzten Enklave des IS und werden dann gefangen genommen, zunächst von den Kurden und dann von den Amerikanern. Auch vernommen, sehr ausgiebig. Und dann kommt Leonora in ein Gefangenenlager, Al-Hol heißt das, in Nordsyrien, mit ihren beiden Kindern. Und ihr Ehemann separiert in ein Hochsicherheitsgefängnis der Kurden in Nordsyrien. Dann ist die Situation so, dass sich zu der Zeit ja auch viele Medien aus der ganzen Welt für diese Überbleibsel, die menschlichen Überbleibsel dieses Islamischen Staates interessieren, und Leonora gibt auch fleißig Interviews. Eins gibt sie den Kollegen vom Stern und dort fängt sie an zu zeigen, was sie alles im Islamischen Staat gelernt hat über den Islam, und rezitiert die Fatiha, die erste Sure des Koran, was, sagen wir mal, unterschiedlich positiv aufgenommen wird in Breitenbach in Sachsen-Anhalt.
Das kippte dann schlagartig mit diesem Stern-TV-Interview, wo es halt Feuer verschleiert, Koranverse singt und wirklich, wirklich gute Freunde mir gesagt haben, also wenn sie jetzt nicht zurückkommt, das ist jetzt nicht so schlimm, ne?
Du hast Leonora selbst mal getroffen. Kannst du uns schildern, wie das war und wie dein Eindruck von ihr war?
Na, für mich ganz persönlich war es eine richtig strange Situation, weil ich habe mich mit ihr 4 Jahre lang wahnsinnig intensiv befasst. Ich habe sie aber noch nie gesehen, noch nie mit ihr direkt gesprochen, sondern ich weiß so viel über sie. Aber ich habe sie noch nie direkt getroffen. Insoweit war ich auch ein bisschen aufgeregt, als ich dort in Nordsyrien zu diesem Camp gefahren bin. Und als ich sie dann getroffen habe, stellte sich im Grunde raus, wie ich es mir schon fast ein bisschen gedacht hatte, nämlich, dass sie eine inzwischen 19-jährige ist, die so viel erlebt hat wie 80-Jährige. Krieg, Zerstörung, Hunger, all diese wirklich schlimmen Dinge, aber in ihrer Persönlichkeitsentwicklung irgendwie noch so ein Teenager ist. Wahnsinnig naiv, wahnsinnig gutgläubig und leichtgläubig. Das ist so mein Eindruck gewesen. Aber bei all dem war für sie immer klar, und das hat sie mir auch immer wieder gesagt, sie will endlich nach Deutschland zurück und sie will weg aus diesem Syrien. Und sie sagte wiederholt, dass das ein riesiger Fehler war. Und ihr Ziel ist es, mit den Kindern nach Deutschland zu kommen.
Und glaubst du ihr auch?
Es ist ja immer ein bisschen schwierig mit dem Glauben, weil ich am Ende natürlich auch nicht in den Kopf gucken kann. Sagen wir, ich würde sagen, es gibt sehr gute Anzeichen, dass dieser Wunsch, nach Deutschland zurückzukehren und zu sagen, das war ein Fehler, dorthin zu gehen, dass das schon sehr wahrscheinlich ist. Aber am Ende kann ich meine Hand dafür auch nicht ins Feuer legen. Übrigens Mike auch nicht. Das ist ja auch interessant in so einer Vater-Tochter-Beziehung über so einen langen Zeitraum. Ich habe jetzt gerade vor einer Woche mit ihm darüber gesprochen. Wieder. Und es ist nach wie vor klar, er weiß es selber auch nicht so genau. Sie hat ihn schon mal derart hinters Licht geführt. Da ist richtig viel Vertrauen kaputt gegangen. Und das wieder aufzubauen, das wird noch ein ganz, ganz weiter und im Zweifel auch steiniger Weg.
Hallo, mein liebes Kind. Ich möchte bitte, dass du mir jetzt ganz genau zuhörst. Ich werde kein Geld schicken. Das bisschen Geld, was wir noch haben, werden wir brauchen, damit du und deine Kinder, wenn ihr dann wieder hier seid, einen halbwegs normalen Start in das Leben zurückkriegt. Ich möchte bitte, und ich möchte dich wirklich darum bitten, ich kann es auch verlangen, aber am Ende, du bist 19 Jahre alt, du kannst tun und lassen, was du willst, dass du aufhörst, Interviews zu geben. Das ist wirklich wichtig. Wir hier in Deutschland haben massive Probleme, weil wir sind die Eltern, die Großeltern und die Familie einer Terroristin. So sehen das die Leute. Du hast nicht nur uns das Herz gebrochen, indem du weggegangen bist. Ich habe die Fotos von dir gesehen, ich habe die Videos gesehen. Du siehst aus wie eine 80-Jährige. Und das tut mir so weh. Das tut mir so weh, Leo. Das tut mir so weh, weil du bist mein Kind. Du bist unser Kind und ich habe dich wahnsinnig lieb. Aber wenn du jetzt nicht gerade gehst, wenn du nicht das machst, was wir da sagen, dann lassen wir dich fallen. Glaub's mir, weil wir einfach keine Kraft mehr haben. Wir haben 4 Jahre lang gekämpft. Es tut mir wahnsinnig leid, dass ich dir das jetzt mal so knallhart sagen muss. Aber du musst endlich wach werden. Du musst wach werden und begreifen, was hier los ist und was du gemacht hast. Es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und das alte Leben, das du zurück willst, gibt es nicht mehr. Es ist vorbei. Verstehst du mich? Wir haben dich wahnsinnig lieb und ich freue mich unglaublich auf meine beiden Enkelkinder. Wirklich. Aber es liegt an dir. Es liegt jetzt zu 100% an dir, Leo. Wir lieben dich. Wir freuen uns auf dich. Wir werden dir helfen, aber nur, wenn du dir helfen lässt. Mach's gut, Kleine, und melde dich. Ja?
Geht es denn weiter mit ihr da jetzt? Also wie kommt sie da weg?
Na, sie sitzt nach wie vor in diesem Lager, in diesem Gefangenenlager Al-Hol in Syrien. Die Familie hat hier in Deutschland vor dem Verwaltungsgericht in Berlin Klage gegen die Bundesregierung eingelegt. zur Rückholung von ihr, weil die Bundesregierung das ablehnt. Sie sagen, wir würden vielleicht Kinder zurückholen, im Zweifel auch ihre Kinder, aber sie selber nicht. Das sieht die Familie natürlich anders und sie wollen sie zurückhaben und haben vor dem Verwaltungsgericht Berlin geklagt und in erster Instanz auch Recht bekommen und die zweite Instanz läuft.
Okay. Das, was wir gerade vom Vater gehört haben, von wann war das?
Das war wenige Wochen, nachdem Leonora in das Lager kam und so mit so typischen Hirngespinsten um die Ecke kam, hat Mike dann einmal ein bisschen die Kontenance verloren und einmal auf den Tisch gehauen und ihr eine Audionachricht geschickt.
Vielen Dank. Der Journalist Volkmar Kabisch war das. Die Geschichte von Leonora, wie ein Vater seine Tochter an den IS verlor, so lautet der Titel einer Reportage von dir, die sich in der ARD-Fernsehmediathek wiederfindet. Du hast auch ein Buch geschrieben, zusammen mit dem Vater Mike Messing. Und es gibt diese wahre Geschichte auch als Podcast und Feature erzählt. Und da sagen wir an der Stelle auch ein ganz herzliches Dankeschön an die Kolleginnen und Kollegen aus der NDR-Feature-Redaktion, dass sie uns die Töne, die sie hier heute hören konnten, für Plus1 zur Verfügung gestellt haben. Hat Leonora eigentlich mal irgendwelche dieser journalistischen Produkte selber in die Hand bekommen?
Sie hat den Film geguckt tatsächlich in diesem Lager in Syrien und davor hatte ich ein bisschen Schiss, ehrlich gesagt, wie sie darauf reagieren würde. Und sie hat das Gucken live kommentiert, ihrem Vater gegenüber. Und es ist wirklich interessant, das ist so ein krasser Spiegel, der ihr vorgehalten wurde. Und sie hat das erste Mal, glaube ich, begriffen, was sie da ihrer Familie, ihren Lieben zu Hause angetan hat. Und das hat wirklich auch merklich was verändert in der Art der Kommunikation, in der Sprache. Sie hat sich ganz intensiv entschuldigt auch. Insoweit schön, dass das einen positiven Einfluss auch auf sie hatte.
Magdalena Bienert ist zu Gast hier und heute bei Plus1. Magda, wir sind den Leuten noch was schuldig. Wir haben es schon angesprochen, du hattest ein Podcast- und Buchprojekt, was sehr privat war. Ein Mann für Mama. Mhm. Deine Mutter ist eine, ich glaube, zu Anfang 70-jährige Schauspielerin, eine stolze, lebenslustige Frau.
Emanzipiert.
Die war begeistert oder nicht begeistert von der Idee, dass du ihr einen Mann suchen wolltest?
Ach, ich glaube, sie wusste gar nicht so richtig, worauf sie sich einlässt. Also, da sie zum Glück ein sehr offener und neugieriger Mensch ist, das war der große Vorteil, hat sie gesagt, na, okay, da, klar, machen wir jetzt einfach mal. Und es entwickelte sich dann auch wirklich erst, als es hieß, okay, du machst jetzt den Podcast hier vom Bayerischen Rundfunk. Dann dachte ich, okay, jetzt müssen wir loslegen, Mama hier. Okay, was gibt's denn? Was würdest du denn machen? Ah ja, klassische Anzeige in der Tageszeitung. Ich natürlich sofort online, meine Mutter war noch oldschool, dann noch eine Tageszeitung und so. Und genau, wir haben wirklich verschiedenste Formate dann durchprobiert.
Ja, wo lernt man denn mit Anfang 70 coole Typen kennen, ist ja dann die Frage, ja, die man sich stellen muss.
Das frage ich mich bis heute, wo die wirklich coolen abgeblieben sind. Also wir haben echt viel durchprobiert von, wer es kennt, vielleicht das Café Käse, so ein richtig uriges Tanzlokal gibt es auch in Hamburg für ja, Oldies, die gerne tanzen. Wir haben Anzeigen gestartet, sowohl online als auch in der Tageszeitung. Wir haben über verschiedene Online-Kanäle, ein Profil angelegt. Wir waren auf einem Senioren-Single-Portal, wie sage ich schon immer, ne? Weil, also ich war ja immer mit dabei und haben sämtliche Wege ausgekostet und gestartet.
Und dabei auch, habt ihr auch ganz viel euch unterhalten.
Genau.
Und dieses Männerthema, das hast du vorhin angedeutet, hattet ihr auch lange mal nicht angesprochen. Ihr seid euch ja dann auf eine bestimmte Weise sehr intim nochmal da begegnet irgendwie.
Also wirklich, dass man nochmal so über seine Beziehungen redet und was man so von der anderen vielleicht auch gelernt hat oder eben auch nicht gelernt hat, was man sich so gewünscht hat. Also wir sind uns durch unsere vielen Gespräche über Männer und übers Leben tatsächlich nochmal anders begegnet und ich würde sagen, dass wir uns vielleicht auch zum ersten Mal richtig auf Augenhöhe begegnet sind, wie zwei Frauen und ich auch diesen Tochterstatus mal verlassen habe, weil ich war plötzlich dann oder zwischendurch auch die Journalistin, die gerade Fragen stellt, aber auch so freche Fragen stellen darf, weil ich die Tochter bin irgendwie. Also das war total spannend zu erleben.
War das immer, also okay, ich frage andersrum. Das war bestimmt nicht immer ganz einfach, oder? Oder war es das gerade schon, weil man halt mit Mikrofon nebeneinander saß auf einmal?
Also ja, ich war zwischendurch, dachte ich so, ich muss jetzt auch mal dieses Sexthema muss ich ansprechen. So, weil meine Mutter ist eine lebenslustige Frau. Vermisst die das nicht, ne? So, oder hat sie vielleicht Sex und ich weiß davon gar nichts? Das sind ja so auch Themen, die man eigentlich gar nicht vielleicht so genau wissen will über seine Eltern, aber das wollen vielleicht die Hörer und Hörerinnen wissen. So. Und da war ich tatsächlich verklemmter als meine Mutter dann auch, witzigerweise. Also das, ich hatte da schon manchmal mehr Hemmungen, was zu fragen. Und meine Mutter ist aber total offen und ganz toll, hat mir da wirklich Rede und Antwort gestanden.
Und am Ende gab es dann aber, darf man das eigentlich verraten?
Ob es den Mann für Mama gab? Nein, das lassen wir als Cliffhanger offen, aber vielleicht hat der aufmerksame Hörer, die Hörerin, schon rausgehört, dass meine Mutter keine ganz einfache Person ist und halt eben doch auch sehr emanzipiert ist. Und je länger du natürlich alleine lebst, desto schwieriger ist es dann am Ende vielleicht doch, sich auch wieder einzulassen auf jemanden.
Und bei all diesem Nachdenken über einen Mann für Mama hatte deine Mutter irgendwann mal an irgendeinem Punkt das Gefühl, eigentlich schuldig ja meiner Tochter diesen Mann die ganze Zeit auch?
Nee, oder? Das ist eine gute Frage. Die habe ich ihr nicht gestellt, ob sie da was hat. Nee, aber ich glaube auch nicht, dass sie da diese Frage mit sich rumgeschleppt hätte. Nee. Weil letztendlich ist es natürlich ihr Leben und sie muss herausfinden, ob sie lieber alleine den Lebensabend beenden möchte oder begehen möchte. Aber sie schuldete mir auf jeden Fall viele Antworten noch. Und die hat sie mir auch beantwortet und das fand ich ziemlich gut. Und das kann ich auch nur jedem sagen, deswegen gibt es auch in dem Buch einen Fragebogen hinten für Mama, dass man wirklich einfach mal, wenn man wieder anfängt, Fragen zu stellen, ob die eigenen Eltern wirklich glücklich sind, so wie sie leben und was sie vermissen und wie sie mit dem Älterwerden selber umgehen. Das ist eine ganz, ganz bereichernde Erfahrung auf jeden Fall. Fragt mal eure Eltern, wie es denen geht.
Magdalena Bienert, hier heute die plus eins Hörfunkjournalistin, Freundin und nach 20 Jahren kann man ja sagen Wegbegleiterin.
Oh.
Danke für deine Offenheit.
Sehr gerne.
Magda, so langsam endet hier unsere Zusammenkunft bei plus eins. Irgendwie lässt mich die Frage nicht los, ob du nicht doch insgeheim weiter an diesem Projekt Ein Mann für Mama tüfteln wirst.
Nee, weil wie ich eingangs ganz am Anfang der Sendung gesagt habe, irgendwann ist auch gut mit so einem Thema. Ich bin da einfach zu neugierig wieder auf neue Themen. Und dieses Thema beschäftigt mich ja nun wirklich schon seit 2017, der erste Podcast, dann das Buch. Und so schön ich das auch fand mit meiner Mutter, wie es ist in den besten Beziehungen, wir brauchen jetzt auch mal wieder ein bisschen Pause voneinander.
Aber ich kann verraten, dass unabhängig von all dem, was du sonst noch in deinem Leben tust, man dich auch hier bald wieder hören kann.
Vielleicht.
Kannst du so ein Mini verraten?
Ach so, ja. Tatsächlich gucke ich mal wieder gar nicht so weit entfernt. Und zwar gehe ich in die Schrebergartenkolonie, in meine und die von meiner Mutter. Da ist sie wieder,
ist
aber
sie
diesmal
wieder.
Nur am Rande. Es wird eine kleine Serie aus dem Schrebergarten geben. Und da sind auch so coole Charaktere, also da freue ich mich auch schon drauf.
Magdalena Bienert hat sich mal bei mir beschwert, dass wir hier bei Plus Eins zu selten sagen, wer zu Gast ist. Insofern Magdalena Bienert, Hörfunkjournalistin, Autorin, Podcasterin und sehr geschätzte Freundin, war hier. Ganz toll, dass du da warst. Vielen Dank.
Vielen Dank für diese Einladung, Utz.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Plus Eins, das war es schon fast. Man hört es. Bleibt für mich noch der Hinweis, dass wir uns immer über jede Art von Gedanken, Kommentaren und Anregungen zu dieser Sendung freuen. Zu diesem Podcast natürlich auch. Schreiben Sie uns plus1@deutschlandradio.de. Mein Name ist Utz Dräger. Ich freue mich auf die nächste Woche. Da sage ich hier nämlich wieder Hallo und freue mich, wenn Sie dabei sind. Bis dahin passen Sie gut auf sich und andere auf. Schönen Tag und tschüss.